Willkommen bei Allmächt, Bamberger Gespräche über Gott und die Welt. In dieser Staffel fragen wir nach der Beziehung zwischen KI und Mensch. Künstliche Intelligenz ist längst mehr als nur ein technisches Werkzeug. Sie greift tief in unser Leben, in unsere Gesellschaft und möglicherweise sogar in unseren Glauben ein. In 3 neuen Folgen stellen wir uns großen ethischen und sozialen Fragen, die mit der KI verbunden sind. Was bedeutet es für uns als Menschen, wenn nun soziale Roboter plötzlich in der Pflege, in Liebe und Sexualität eine Rolle spielen? Wie reagiert die Kirche auf diese Entwicklungen und was wäre, wenn die KI auch die Beichte abnehmen würde? Begleitet uns auf der Suche nach Antworten zu KI im Spannungsfeld von Theologie, Ethik und dem, was uns menschlich macht.
Am Mikro sind für euch Laura Troiano, Digitalreferentin und Pädagogin.
Gerd-Richard Neumeier, Diözesan Jugendpfarrer und KI-Manager.
Und Claudia Allraum, Referentin für Erwachsenenbildung und Historikerin.
Allmächt Claudia, jetzt hat der Papst uns Priestern klar aufgefordert, dass wir unsere Predigten keine KI verwenden sollen.
Allmächt. Er ist schon spannend, auch interessant, dass er sich dazu positioniert. Grundsätzlich, also für mich ist sowieso mittlerweile immer die Frage, wo steckt eigentlich KI dahinter oder wo in Predigten, auch im weltlichen Umfeld bei Reden, Moderation und so weiter, wo steckt da noch die Person, die redet dahinter? Ja, andererseits, also zumindest mir hilft KI schon dabei, viele Aufgaben schneller zu bewältigen und da vielleicht auch einen größeren Workload hinzukriegen. Aber diese ganzen Aussagen werden halt im Zweifelsfall durch KI auch nicht immer besser.
Das KI-Update
der Woche.
ChatGPT Health ist ein neues in den USA veröffentlichtes Feature von OpenAI, das persönliche Gesundheitsdaten wie Patientenakten oder Fitness-Apps mit KI verbindet, um individuellere Antworten zu geben. Es soll Nutzende dabei unterstützen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und sich auf Arztgespräche vorzubereiten, ersetzt aber ausdrücklich keine medizinische Behandlung. Problematisch ist jedoch der Umgang mit sensiblen Daten, denn trotz Schutzmaßnahmen bestehen weiterhin Datenschutz- und Sicherheitsbedenken. Auch die Zuverlässigkeit ist ein bisschen kritisch. Studien zeigen, dass die KI bei mittelschweren Alltagsproblemen oft richtig liegt, unterschätzt aber bei akuter Lebensgefahr in über der Hälfte der Fälle die Situation. Besonders kritisch ist, dass selbst bei Suizidgedanken Notfälle teilweise nicht erkannt werden, wenn gleichzeitig andere Beschwerden genannt werden.
So, wir kommen mal zum Thema der heutigen Folge, denn heute soll es um den Einsatz von KI und sozialer Robotik, aber auch humanoider Robotik in der Pflege und dann am Ende auch um KI und Liebe bzw. Sexualität gehen. Wir sind heute übrigens wieder immerhin in Bamberg auf der Bühne, sitzen hier zu dritt und freuen uns, dass wir heute diese Folge aufnehmen können. Steigen wir mal mit der sozialen Robotik ein. Was ist eigentlich soziale Robotik? Diese soziale Robotik ist ein Bereich der Robotik, in dem Maschinen so entwickelt werden, dass sie mit anderen Menschen sozial interagieren können, also nicht nur Aufgaben ausführen, sondern eben auch kommunizieren, reagieren. Ja, und letztlich ist es halt auch Beziehungsgestaltung. Im Unterschied zu Industrierobotern geht es hier um zwischenmenschlich anmutende Fähigkeiten, also zum Beispiel Sprache verstehen und sprechen, Mimik und Gestik und Blickkontakt simulieren, das ist ja auch ganz wichtig in der Beziehung, Emotionen erkennen und darauf reagieren und soziale Rollen übernehmen. Also man kann dann als Roboter quasi Motivator sein, Erinnerungsassistenz oder Begleiterin. Davon noch ein bisschen zu unterscheiden sind humanoide Roboter. Das sind eben auch Roboter, hochentwickelte Maschinen, die aber vor allem irgendwie menschlich aussehen, also grob der menschlichen Gestalt nachempfunden sind. Und die können dann wiederum mit sozialer Robotik angereichert sein, also interagieren, sprechen und so weiter. Wir wollen uns jetzt heute anfangs erstmal dem Thema der sozialen Robotik in der Pflege widmen, aber darüber hinaus auch im Blick behalten, dass Roboter, die auch KI verwenden, bei einfacheren häuslichen Tätigkeiten unterstützen können.
Absolut spannendes Thema, würde ich sagen, Claudia. Vor allem auch im Pflegebereich, wo es ja immer wieder auch Pflegenotstand, also Pflegepersonalmangel und so weiter und so fort gibt. Aber ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen, denn das eine ist der Pflegemangel, also sprich wirklich Personen, die andere Personen pflegen. Und das andere ist vielleicht auch die unterstützende Art und Weise, wie man Robotik einsetzen könnte. Auch vielleicht im Bereich der Pädagogik in Anführungszeichen, also sprich der Unterhaltung der Leute unter dem Tag. weil viele Pflegekräfte ja oft gar nicht die Zeit haben, die jetzt neben der Pflege auch noch irgendwie, ja, Animateurin, Animateur zu sein. Natürlich gibt es Sozialdienste manchmal, aber nicht überall flächendeckend. Und ich glaube, das ist spannend. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Pflege von Mensch zu Mensch schon echt einen absolut großen Stellenwert hat, weil ich damals in der Pflege sehr viel auch durch das Interagieren am Patienten viel mitbekommen habe, wie es ihm geht, wie sieht die Haut aus, wie sind so verschiedene Beschaffenheiten. Und ich glaube, spannendes Thema heute.
Mhm. Vielleicht trennen wir nochmal diese ganzen verschiedenen Bereiche und schauen nochmal an, wo stehen wir eigentlich beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Pflege weltweit. Marktführer und ja so ein bisschen vorauseilend, auch vor allem im Bereich der Investitionen, sind die USA. Dort konzentriert man sich vor allem auf KI für so administrative Aufgaben. Das sind so vorausschauende Analysen und so weiter. Und dann auch mit Marktführer ist China. Dort wird aufgrund der dort sehr stark alternden Gesellschaft ganz massiv in die KI-gestützte Altenpflege und Robotik gerade investiert.
Also das ist natürlich echt spannend auch für uns mit unserem demografischen Wandel und der Zukunft der Generation X sozusagen, beziehungsweise Z müsste das auch sein. Ja, nee, wir sind
X. Kommt drauf an, wie alt.
Ja gut, ich meine jetzt natürlich auch vielleicht unser Alter, also sprich die von den 60er Jahren angeboren bis 80er, 90er, ist ja wirklich eine große Anteil der Gesellschaft, die irgendwann mal sehr alt sein werden und Pflege brauchen.
Richtig, also ich glaube, das ist ein Thema, was sich durch viele Länder zieht. In Japan ist es auch so, da versucht man gerade, also auch dort eine alternde Gesellschaft. Es gibt aber auch einen Pflegenotstand, also zu wenig Fachkräfte. Da versucht man gerade so ein bisschen auf KI-gestützte Monitoring-Systeme zu schauen, um Pflegekräfte zu entlasten, also quasi den Zustand der Menschen in Pflegeeinrichtungen besser zu beobachten oder in Krankenhäusern und so weiter. Und in Europa ist eigentlich so der nordeuropäische Raum so der digitale Vorreiter, Dänemark, Finnland, Schweden. Dort wird bereits verstärkt im Pflegekontext KI eingesetzt. Zum Beispiel basiert die dortige Pflege oft auf einer 100%igen elektronischen Patientenakte. Ich glaube, das ist zumindest in Mitteleuropa vermutlich noch nicht überall so in der Form umgesetzt. Aber Deutschland ist so ein bisschen in der Aufholjagd, liegt jetzt da nicht ganz weit vorne. Im EU-Vergleich derzeit auf Platz 7 zum Einsatz von KI in der Pflege. Man ist aber relativ offen für KI, aber kann es ein bisschen langsamer nur implementieren. Diese Langsamkeit kennt man aus Deutschland ein bisschen aus den letzten Jahrzehnten. Der Fokus liegt in Deutschland vor allem auf KI in der Diagnostik und auch in der Dokumentationserleichterung und in der Sturzprävention, dass quasi vorausgesagt werden kann, wenn jemand vermutlich bald stürzen wird, weil sich sein Bewegungsmuster verändert. Ja, also ich fasse nochmal zusammen, die Haupttrends und Anwendungsgebiete weltweit in der Pflege sind die Pflegedokumentation und Administration, die vorhersagende Pflege, also die Analyse von Gesundheitsdaten, um zum Beispiel Stürze vorherzusagen, und auch die Robotik bzw. sogenanntes AAL, Ambient Assisted Living. Da hat man zum Beispiel Sensoren im Zimmer, Raumassistenz, und die erkennt kritische Situationen, ohne dass extra Kameras aufgebaut sind. Aber da spielt auch so ein bisschen smarte Implantate mit rein oder Wearables, die Echtzeitdaten liefern. Und dann noch die virtuelle Pflegeassistenz, also Chatbots, mit denen zum Beispiel Pflegekräfte sich unterhalten können bei strittigen Fragen, oder virtuelle Assistenten. Jetzt gibt es natürlich auch Herausforderungen im Umgang mit dem Einsatz von KI in der Pflege, weil man muss schon fragen, wo ist jetzt dieser menschliche Faktor? KI soll die Pflegekompetenz eher ergänzen und nicht ersetzen. Gerd, du hast ja gerade gesagt, der Mensch ist da schon noch wichtig. Und ich glaube, vielleicht muss man da auch diese Pflegekräfte in den Entwicklungsprozess stärker einbinden oder grundsätzlich stark einbinden, um da auch einen echten Mehrwert statt nur eine technische Spielerei zu haben.
Also absolut. Ich glaube, manches wird einfach auch vom Elfenbeinturm aus implementiert. Und da macht es echt Sinn, auch Leute, Fachkräfte einzubinden, damit es auch adäquater eben eine Unterstützung auch gibt. Ich glaube, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Definitiv glaube ich schon, dass KI-gestützte Systeme innerhalb des Pflegeprozesses, also in seiner Ganzheit, schon helfen können auch. Ne? Also gerade das Thema, was du gesagt hast mit Administration, das war ja schon, ich bin 95 in die Pflege eingetreten hier in Bamberg und das war ja, da ging es schon los mit alles doppelt dokumentieren. Also der Computer kam in Stützpunkt plus die Akte, die ich schriftlich machen musste, beides musste passen, also grausam. Und wenn du dann nur zu zweit.
Kostet endlos Zeit, ja.
Ja, kostet endlos Zeit. Und wenn du nur zu zweit bist auf einer operativen Station mit ständig Zugängen und Abgängen, das ist echt Stresslevel hoch 10, auch für die Pflegekräfte. Und ich verstehe manche, die einfach da auch, ja, dessen leid sind und auch eigentlich am Menschen arbeiten wollen und es nicht können. Jetzt, wenn ich sehe, aber mit KI, Robotik, sozialer Robotik, ich bin ja auch in meiner Eigenschaft für die Caritas in Erzbistum Bamberg, sehe ich ja, was jetzt zurzeit auch Heimplätze kosten. Also auch die orientieren sich an den aktuellen laufenden Kosten, Strom, Lebensmittel etc. Und da liegen wir echt unterschiedlich, aber also ich würde mal so sagen, im Schnitt muss man schon 3.500 bis 4.000 Euro pro Monat hinlegen für einen Heimplatz, je nachdem, was natürlich die Kasse noch zahlt. Jetzt, wenn ich mir aber vorstelle, stell dir mal vor, diese Heimroboter werden immer besser. Und irgendwann ist es so, ich sehe es immer wieder, bei uns sind auch viele Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, die durch die Sozialkasse unterstützt werden müssen, weil sie vielleicht nur die Hälfte aufbringen. Das heißt also 2.000 Euro im Monat pro Person von der Sozialkasse. Jetzt, wenn ich aber so einen gut ausgebildeten Heimroboter für im Moment kosten die 20.000, aber in kurzer Zeit, wenn die runtergehen auf 5.000, sagen wir mal 5.000, und könnte natürlich so ein Teil kaufen und eine ältere Dame, ein älterer Herr könnte dafür 2-3 Jahre in der vertrauten und heimischen Umgebung eben auch länger bleiben, dann ist es auch für die Kassen natürlich eine Frage.
Also wenn man es jetzt noch ein bisschen auseinander nimmt, nochmal die verschiedenen Einsatzbereiche der KI in der Pflege. Man kann sich vorstellen, dass es so Assistenzroboter gibt, die machen so Sachen wie mal was aufheben, wenn was runtergefallen ist, die holen mal ein Glas Wasser, bringen wieder irgendwie das benutzte Geschirr weg. Da sind wir, glaube ich, noch teilweise zwar schon nah dran, aber manchmal auch weit weg, denn die verschiedenen Kontexte in so einem Haus, das ist aktuell für die KI noch gar nicht so leicht zu merken, wo geht jetzt die Schublade in diesem speziellen Haushalt auf und so weiter. Also da müssen wir einfach noch ein bisschen weiter in der KI-Entwicklung kommen, aber es wird irgendwann möglich sein. Und dann auf der anderen Seite diese soziale Robotik, da geht es dann wirklich darum, du hast es angesprochen, dass die Menschen vielleicht doch nicht so einsam sind, sondern zumindest jemand haben, mit dem sie sprechen können, der auch auf sie reagiert oder vielleicht auch erkennen kann, dass der Gegenüber gerade ein Gefühl hat, also traurig ist, lustig und so weiter. Und ja, diese sozialen Roboter werden entwickelt, um da einfach eine Beziehung zum Menschen aufzubauen.
Aber wisst ihr zwei, was absolut crazy ist? Es gibt jetzt schon die Möglichkeit, Brain Interface ist das Stichwort, dass ich mein Bewusstsein zu Lebzeiten transferieren kann auf eine KI, um dann, wenn ich gestorben bin zum Beispiel, dass meine Angehörige, die Frau oder andersrum dann der Mann, quasi mit einem Hologramm von mir oder mit einem Roboter, der quasi ähnlich aussieht und auch noch dieses Bewusstsein von mir hat, also genauso grummelt, genauso einen Charakter hat und so weiter und so fort, das wird auch noch strange. Das gibt's schon, dass das möglich ist, aber wenn das wirklich auch noch Massenmarkt möglich wäre, ist es absolut crazy. Manche würden es wahrscheinlich machen, um einfach nicht allein zu sein und irgendwie den Status quo weiterleben zu können in ihrer Trauer. Aber das wird auch nochmal crazy.
Ich glaube, das, was du sagst, ist total interessant. Also wenn man sich das aus pädagogischer Perspektive oder auch vielleicht auch psychologischer Perspektive, wenn man darüber nachdenkt, was das bedeutet, dass Menschen eben diesen Abschiedsprozess gar nicht einleiten müssen, ne, sondern immer weiter in dieser Dauerschleife leben und diese nicht mehr vorhandene Lebensrealität sozusagen künstlich aufrechterhalten, ja, bleibt spannend und wird auf jeden Fall zu erforschen sein, was das dann für Auswirkungen bei uns auf die menschliche Psyche hat. Also wirklich sehr, sehr interessant, was es da so gibt, ja.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch so einen dritten Einsatzbereich, den ich gerne nochmal ansprechen würde, und zwar ist es die körpernahe Pflege. Und jetzt gehen wir quasi wirklich direkt an den Körper ran. Waschen, ankleiden, auf die Toilette gehen, in die Badewanne gehen oder in die Dusche. Da ist auch die technische Umsetzung aktuell noch begrenzt. Und während bei diesen ganzen Themen Assistenz im Haushalt, also bringen, holen und so weiter, und auch bei der sozialen Robotik, sprechen mit einem Roboter, relativ hohe Akzeptanz gerade bei Menschen mit Hilfebedarf da ist, wird es bei der körpernahen Pflege schon ein bisschen weniger, noch begrenzt akzeptiert. Und da ja, ergeben Studien schon, dass gerade ältere Menschen hier natürlich weiterhin menschliche Assistenz vorziehen, vor allem dann, wenn es um so sensible, intime Aktivitäten wie Ausziehen, Anziehen und so weiter geht.
Finde ich total interessant. Ich muss gerade an meine Schwiegeroma denken, die die letzten oder eine gute Zeit dann in den letzten Jahren auch im Heim verbracht hat. Und ich glaube, die hätte das ein bisschen anders gesehen. Denn es war tatsächlich so, dass sie dann mit Mitte 90 das erste Mal ins Heim musste und genau diese intimen Aktivitäten eben ja von in erster Linie Männer begleitet wurden und das war ja total unangenehm und auch peinlich. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich das gewünscht hätte, dass vielleicht eben ein Roboter da gestanden wäre und ihr geholfen hätte, einfach um sich diese Würde aufrechtzuerhalten und da im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Hose vor anderen Leuten drunter ziehen zu müssen. Ne? Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es, wenn es etabliert ist, sicherlich auch zu einer Akzeptanz führen kann.
Und letztlich, Leute, wir werden immer mehr eine Multikulti-Gesellschaft. Also auch aus dem islamischen Bereich ist es nochmal ganz anders, wenn da Pflege durch einen Mann oder und. Also ich glaube, da muss man genau drauf gucken. Aber ich bin generell eurer Meinung, dass gerade pflegenahe Tätigkeiten echt wichtige menschliche Interaktionen sind. Und vor allem auch gerade als Pflegekraft der Anspruch da sein muss, dass dieser Bereich wirklich der letzte eigentlich ist, der quasi am Patienten selber irgendwann in Anführungszeichen übergeben oder aufgegeben werden sollte.
Also da sprechen wir jetzt natürlich von Idealzuständen. Deine Oma hätte sich vielleicht eine vertraute, vielleicht weibliche Person gewünscht oder die Schwiegeroma, die ihr hilft. Und diese Idealbedingungen können wir gar nicht immer bieten. Und dann ist die Frage, vielleicht ist dann eine Maschine besser, als die auch interagieren kann, die auch Emotionen erkennt, als ja, jemand, der einem nicht vertraut ist und den man da vielleicht lieber nicht haben will. Ich glaube, das muss man bei allem immer so mitdenken. Wo macht KI-Einsatz Sinn, wenn es dann keine idealen Bedingungen mehr mit Menschen gibt und würde da die KI einen Vorteil bringen? Oder wo kann die KI vor allem auf administrativer Seite entlasten, damit Menschen wieder in diese sensibleren Bereiche reingehen können? Wenn wir jetzt nochmal in diesen ethischen Bereich auch reingehen, dann würde ich gerne nochmal auf den, nicht auf die Betroffenen, auf die pflegebedürftigen Menschen schauen, sondern auf die arbeitenden Menschen in der Pflege, Stichwort Entlastung des Pflegepersonals. Das Pflegepersonal muss ja auch geschult werden im Umgang mit der KI. Entlastet die Technik denn wirklich oder wird da zusätzlicher Aufwand produziert? Weil jetzt muss auch noch jede Pflegerin, jeder Pfleger plötzlich wissen, wie das mit der KI funktioniert. Wie weit sind wir denn da eigentlich? Oder ist da überhaupt eine Akzeptanz von Seiten des Pflegepersonals da? Offene Frage.
Wow, ja gut. Also ich denke, generell ist natürlich jede Veränderung eines routinierten Ablaufes immer erstmal mit Skepsis verbunden und natürlich auch mit einer gewissen Weise eine Fortbildung. Also ich glaube aber schon, vor allem auch jetzt mit Blick, wenn wir weiterschauen, wir haben junge Leute, die ganz selbstverständlich mit KI und KI-Tools umgehen, die also da schon ganz firmer sind und wenn die dann in Zukunft da in Bereiche hineinwachsen, wo KI selbstverständlich im Alltag integriert ist, ist die Akzeptanz viel größer und breiter aufgestellt als wie Leute, die jetzt 40 Jahre im Pflegeberuf so und so gearbeitet haben und jetzt muss ich nochmal für die 5 Jahre, wo ich habe, nochmal umschulen. Generell, glaube ich, muss man sehr gut drauf schauen. Es gibt definitiv, denke ich, Punkte, wo die Technik mich entlasten kann. Also wenn ich zum Beispiel einen KI-Assistenten hätte als Pflegekraft, also wenn ich nur zu zweit auf der Station bin, es gibt immer einen Assistenten, der hinterherläuft, wo ich die Pflegedokumentation auch diktieren kann, der die aufnimmt, die Vitalwerte gleichzeitig in der Patientenakte führt und so weiter und so fort, dann sind es Erleichterungen. Mhm. Wenn ich jemanden habe, der hilft, wenn ich jemanden zum Beispiel im Bett hochziehen muss und das nicht alleine machen muss, also sprich auch körperliche Beschwerden mit der Zeit, entlastet es mich. Wenn jemand das Bett schieben kann, das ich jetzt nicht schieben muss, entlastet es mich. Und wenn jemand das Lager aufräumen kann, weil die Bestellung jetzt gerade kommen ist, dann sind es alles Dinge, wo ich sage, super, da kann KI definitiv entlasten. Und von daher glaube ich schon, dass es da Möglichkeiten gibt, die uns weiterbringen werden, in die wir hineinwachsen, vor allem auch die junge Gesellschaft, aber die natürlich von uns echt immer wieder abverlangt, klar zu prüfen, dient die KI jetzt dem Gemeinwohl oder dienen wir so langsam allmählich der KI?
Mhm.
Ja, ich würde jetzt gerne nochmal einen ganz anderen Aspekt anschließen. Ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen, wir haben bisher über den Einsatz von sozialer Robotik vor allem im gerontologischen Umfeld, also im Umgang mit Älteren, in der Pflege und so weiter gesprochen. Aber wenn ich mit der Maschine spreche und die mir dann auch antwortet, dann trete ich ja in eine Beziehung zu dieser Maschine. Was meint ihr? Können da auch Gefühle zur Maschine, zum Roboter entstehen? Ich denke da so ein bisschen aus diesem Film, an diesen Film Her von 2013 mit Joaquin Phoenix, wo er sich in diese Computerstimme verliebt. Damals erschien es noch ganz weit weg, aber sind wir da schon dran?
Also, mach ruhig.
Ich habe gerade an mein Smartphone gedacht und mir überlegt, dass ich auf jeden Fall sehr traurig bin, wenn es nicht einen Meter von mir weg ist. Also ich glaube, dass Technik auf jeden Fall grundsätzlich mal Gefühle auslösen kann, vielleicht so zum Anfang.
Ich bin mir absolut sicher, wir sind einfach Menschen, die in Beziehung treten. Das ist einfach unser Grundgerüst von Anfang an. Als Kinder sind wir angewiesen auf persönliche Interaktion, auf dass wir Beziehungen aufbauen. Ich erinnere mich noch dann an der Kindheit auch, da gab es dieses Tamagotchi, also wo man zu so einem kleinen Teil eine Beziehung aufbaut, das sich pflegen muss und wenn es dann stirbt, oh Gott, oh Gott. Wir haben als Menschen die Tendenz, Tiere, also die wir zu Hause haben, zu vermenschlichen, also ne, schön anziehen, ein Hund und weiß der Geier, also geben Autos Namen. Also das ist einfach so in uns ein bisschen drin. Und ich glaube, KI muss man echt aufpassen, weil es natürlich auch vieles vortäuschen kann an Beziehungen. Du hast zum Beispiel jetzt in, ich weiß nicht, ist es China oder Japan, auch schon die ersten, die ihre Humanize-App, also sprich, die haben sich dort einen Partner gemacht, quasi, ein Enemy, und die haben den jetzt geheiratet, offiziell, mit Hochzeitskleid, mit allem drum und dran, dann war das so auf dem Tisch, das Enemy und so, also es ist echt strange, aber es gibt Leute, die da wirklich abdriften und das hat für mich echt auch echt ethische Fragen und Fragen auch, was ist der Mensch überhaupt? Was ist der Wert des Menschen? Was macht ihn aus im Unterschied zur KI? Und das ist natürlich auch ein Thema, was Liebe und Sexualität betrifft.
Genau, also heißt es, eine künstliche Intelligenz kann für mich auch ein Partner, eine Partnerin in einer Liebesbeziehung werden.
Ja, ich glaube, das wird vielleicht an vielen Stellen so ein bisschen suggeriert, ne? Also Ehe, es gibt Menschen, die eine KI heiraten und sowas, aber das würde ich jetzt grundsätzlich erstmal verneinen. Also du hast ja zwei Schlagworte genannt, die meines Erachtens wirklich sehr zentral sind und es sind die Schlagworte Partnerschaft und Beziehung. Und eine Beziehung lebt von Gegenseitigkeit, von eigenen Gefühlen und von echter Erfahrung und genau das hat eine KI eben nicht. Sie simuliert es nur, so wie du das eben gesagt hast, Gerd. Und gleichzeitig kann ich natürlich verstehen, dass Menschen irgendwie emotionale Nähe zu KI-Systemen aufbauen, gerade wenn sie sich dann eben verstanden oder sogar eben wenig alleine fühlen. Genau, und da würde ich gerne auch nochmal auf den Vortrag von der Philosophin Katrin Misselhorn beim Theo-Forum eingehen. Bei dem Vortrag ging es eben explizit auch um Sexrobotik. Und da hat sie beispielsweise auch erwähnt, dass das Heranziehen von Robotern zum sexuellen Akt eben eine Form von Pornografie und eben keine Beziehung, sondern eine Art von Selbstbefriedigung ist.
Also so ein Tool. Ja, Thema Sexrobotik. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen schön auf meinem Dienstrechner umgesehen auf Internetseiten zum Thema intelligente Sexroboter. Das war ernüchternd. Naja, also diese Sexroboter, das sind Roboter, die mit Hilfe von KI interagieren können. Also zumindest die intelligenten Sexroboter. Es gibt auch noch welche, die nicht mit KI angereichert sind. Und diese bisher existenten Sexroboter sind eher so normschöne, eigentlich immer weibliche Sexroboter. Ich habe jetzt zumindest auf die Schnelle keinen männlichen Sexroboter gefunden. Die bestehen aus einem Gestell aus Metall, da ist so ein weicher Silikonüberzug drüber, der kann auch schon so richtig wie Haut mit kleinen Fehlern aussehen. Weitere menschliche äußere Merkmale, also ein wirklich sehr humanoider Roboter. Und das Gehirn dann sozusagen, das ist die künstliche Intelligenz, die ist eingebaut und so passt sich dann der Roboter optimal an das Gegenüber an, also an die Bewegungen, es hat eine Sprachfunktion. Eine Seite, die ich angeschaut habe, wirbt mit dem Slogan, sie redet, sie reagiert, sie fühlt und sie gehört nur dir und erlebe die nächste Generation der Intimität. Also diese Seite versucht aber auch damit irgendwie Menschen anzusprechen, die einsam sind, und sagt zum Beispiel: nie wieder allein zu Hause, erlebe echte Nähe neu definiert. Ja, wie seht ihr das? Warum wollen Menschen Sex mit Robotern haben? Und ist es wirklich so ein modernes Liebeserlebnis, wie die Internet-Shops das bewerben?
Naja, grundsätzlich müssen wir jetzt einfach mal betrachten auch, dass wir Menschen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, auch natürlich Wesen sind, die auf Beziehung, Wärme, echte Nähe, menschliche Interaktion angewiesen sind. Und ich glaube, Sexualität ist natürlich auch eines der Grundbedürfnisse menschlichen Lebens. Natürlich jetzt kirchlich betrachtet, nicht im Sinn von reiner Raserei und Triebbefriedigung, sondern natürlich klar aus der Natur heraus, im Sinne auch der Weitergabe des eigenen Lebens, also sprich Fortpflanzung. Aber das ist die andere Seite auch. Wir haben eine immer mehr sich vereinsamende Gesellschaft. Also ne, es gibt so viele Singles wie noch nie. Es wird viele Leute geben, die aufgrund der Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, auch nicht mehr so firm sind in sozialer Interaktion, weil man sich eben ständig selbst beschäftigt mit dem Handy oder das oder jenes oder eben auch Beziehungen, menschliche Beziehungen wirklich, ja, ein rares Gut werden, also wirkliche Beziehungen. Ne? Und ich denke, mit Blick auch auf Menschen, die diese Einsamkeit stark verspüren, die vielleicht auch aufgrund ihres Aussehens, aufgrund körperlicher Einschränkungen oder so, gar nicht in den Genuss kommen auf regulären Weg, ne? Geschweige denn mit diesen Dating-Apps und so und so fort, in den Genuss kommen, ihre sexuellen Bedürfnisse auch ausleben zu können, wird es definitiv, glaube ich, schon Leute geben, die darauf zurückgreifen, ne? Was es natürlich nochmal mit uns als Menschen macht und aussagt, ist jetzt nochmal echt eine ganz andere Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen da als Gesellschaft echt aufpassen, was uns da alles in eine gewisse Anonymität rutscht, in eine gewisse Vereinsamung noch mehr hineindrückt, weil wenn die werben mit echte Nähe, es ist eine Maschine, Punkt, fertig, ja, aus. Es ist keine menschliche Interaktion.
Ja, und auch dieser Punkt mit, und sie gehört nur dir, ist natürlich auch schon so ein bisschen schwierig, oder?
Ja, genau. Also ich habe diesen Slogan von dir irgendwie auch im Kopf. Genau, also ich glaube, sie redet, sie reagiert, sie fühlt, und wie du sagst, sie gehört nur dir. Ich bin ja überrascht, dass die Maschine auch noch reden darf, dass ihr dieses Recht nicht genommen wurde. Aber ja, genau, man hört ja irgendwie so dieses Ziel der kompletten Unterwerfung dieses weiblichen, robotischen Gegenübers. Das hört man ja raus. Und genau deswegen finde ich jetzt, wenn ich das als Frau lese, diese Entwicklung definitiv irgendwie problematisch. Genau, und Dr. Kathleen Richardson, die hat beispielsweise schon 2015 eine Kampagne gegen Sexroboter mitbegründet. Das ist jetzt über 10 Jahre schon her. Und sie kritisiert eben, dass solche Roboter Menschen, vor allem Frauen, zu Objekten machen und Beziehungen eben ohne echte Gegenseitigkeit fördern. Und ihrer Meinung nach könnte es dazu führen, dass Empathie eben verloren geht und problematische Vorstellungen von Beziehungen verstärkt werden. Und auf der Gegenseite wird argumentiert, dass zum Beispiel bestimmte Vorlieben mit Hilfe der Roboter ausgelebt werden könnten. Und auch da gibt es aber Gegenargumente, denn in dem Zusammenhang wird auch gesagt, dass man generell keine Technologien bauen sollte, die eben diskriminierende oder menschenfeindliche Haltungen bedienen. Und es wird oft auch mit diesem Beispiel unterfüttert, dass man ja auch nicht auf die Idee kommen würde, zum Beispiel Roboter für Antisemiten zu bauen, die dann den Roboter antisemitisch beleidigen können.
So als Takeaway heute. Wir haben festgestellt, die Roboter, die werden wohl irgendwann, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht auch schon etwas früher in unsere Haushalte kommen, wenn wir genug Geld investieren können. Und dort treten sie auch mit uns in Beziehung. Was können wir tun, damit wir, also wir Menschen, trotzdem in unseren Gefühlen, in unseren Beziehungen menschlich bleiben können und nicht wir Menschen technisiert werden? Was können da vielleicht auch Ethik und Theologie beitragen?
Also ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, da muss Kirche sich jetzt echt gut aufstellen, weil da hat sie einiges zu sagen. Und Leute, wir leben jetzt im sogenannten Age of AI. Also das heißt, es ist ja echt spannend, dass genau zu der Zeit jetzt einer Papst wird, der sich so benennt wie der letzte Papst, Leo der 13., der in der Wende zur Industrialisierung eben und auch der Ausbeutung der Arbeitskraft und des Menschen und seiner Würde gelebt hat und eine Sozialenzyklika herausgebracht hat, die eben genau da ihre Stimme erhebt als moralischer Kompass zum Beispiel auch und sagt, Leute, es gibt Dinge, die sind unveräußerlich. Und ich fand es ganz spannend, Leo der 14., also der amtierende Papst, hat ja auch so genannt, mit Blick auf KI ist es keine technische Frage in der Zukunft, sondern eine anthropologische. Also was ist der Mensch? Was macht ihn zum Unterschied zur KI aus? Stichwort Würde, Empathie, Fähigkeit zur wahren menschlichen Interaktion. Also da finde ich es ganz spannend, hat er auch neulich ein großes Statement gemacht mit dem Titel Gesicht und Stimme. Also auch das sind Dinge, die unverwechselbar sind und den Menschen ausmachen. Und ich glaube, da muss Kirche sich echt gut aufstellen, weil ich glaube auch, dass sie da A, viel zu sagen hat bereits aus ihrer Tradition und vielen Schreiben, die sie ja bereits gemacht hat auch, aber B, auch als Anwältin der Humanität, also als Anwältin der Würde auch auftreten könnte und sich klar auf die Seite der Menschen stellen könnte, weil, Leute, uns ist doch allen klar, KI wird sich rasant schnell entwickeln, alle 3,4 Monate im Moment, ab 28 ist alle 1,4 Monate, Technik verdoppelt sich und Gesetzeslagen werden da nicht hinterherkommen. Mhm. Also die gewisse Verantwortlichkeiten, Regeln etc. Und ich glaube, Kirche hätte da echt eine gute Chance, ihre Relevanz für die Gesellschaft wieder deutlich zu machen, aber auch das, was der Glaube anbieten kann, auch an Orientierung und Richtschnur.
Ja, und dieses ganze Thema, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, rund um ja, ethische Fragen, KI und was hat Kirche eigentlich dazu zu sagen, das werden wir in unserer nächsten Folge aufgreifen. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann gebt uns bitte eine gute Bewertung und abonniert unseren Podcast auf eurer Podcast-Plattform. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.